Wie ordnest du denn die gestrige Kundgebung von Pro Chemnitz ein im Sinne des Potenzials, was dieser Protest gehabt hat im Vergleich zum Beispiel zu den rechten Aufmärschen und Hetzjagden im vergangenen Jahr in Chemnitz?
Also erstmal habe ich sozusagen den Aufmarsch gesehen und ich glaube, dass die 450, das ist ja die Polizeiangabe, jetzt nicht ganz korrekt ist. Die hatten unglaublich viel Fahnen mit und viel drumherum, so Flatterzeugs. Das sah größer aus, als es war. Ich habe mal so ein bisschen gezählt. Ich denke, es waren so 300, 350. Aber man sollte sich jetzt vielleicht auch nicht um die Zahlen streiten. Es war auf alle Fälle seit längerem wieder die größte Demonstration von Pro Chemnitz. Und das hat sich ja auch ein bisschen getrennt, dieser Schulterschluss zwischen Pro Chemnitz und AfD. Die AfD hat nicht mitgemacht und demzufolge war jetzt auch diese Demonstration relativ klein. Es gab eben Gegenprotesten ungefähr gleicher Größenordnung halt. Aber das Ganze fand ja in so einem Ambiente statt. Es war ja noch dieser Stadtfest-Nachfolger, also dieses Bürgerfest, was das Stadtfest, was ja offiziell von der Stadt nicht mehr ausgerichtet wird, ersetzt hat. Und es waren auch so noch ein Haufen Leute in der Stadt und irgendwie war das schon auch ein recht merkwürdiges Gefühl. Sozusagen so eine bisschen verhagelte Feierei. Die Leute haben irgendwie komisch geguckt und wussten ja so richtig, aber haben sich auch zu keiner Seite so richtig angeschlossen. Und durch dieses Stadtfest aber durfte eben Pro Chemnitz nicht dorthin marschieren, wo sie eigentlich hinmarschieren wollten, zu diesem Gedenkstein für Daniel Hillig. Und deswegen sind sie dann Richtung Bernsdorf so ein bisschen marschiert, eher so einem, würde ich jetzt mal sagen, nicht sehr aktiven Stadtteil.
Wenn du ansprichst, dass dieser Schulterschluss zwischen AfD, Neonazis, Rechten, Hools in Chemnitz nun aufgebrochen ist, dann würde ich ganz gern genau auf diesen Moment zurückblicken. Vor einem Jahr etwa, also da war der Messerangriff auf Daniel H. ja der Auslöser dafür, dass es tagelang rechte Aufmärsche und auch Übergriffe in Chemnitz gab. Und das Ganze in einem Schulterschluss endete, dass die AfD sich da gemeinsam in einer Demonstration mit Neonazis und rechten Hooligans gezeigt hat. Was hat sich seitdem verändert in Chemnitz, vielleicht zunächst einmal genau auf diese rechten Strukturen geblickt?
Na, erstens mal muss man vielleicht sagen, dass es nach diesem ganz großen Aktivitätswochenende insbesondere eben rechter Strukturen, rechter, ich würde jetzt mal sagen Mitläufer, bis hin zu normalen Leuten, die sich einfach da irgendwie äußern wollten, dass danach sehr, sehr abgeflaut ist, dass alle rechten Veranstaltungen, die danach stattgefunden haben, also alle, die dieses Jahr stattgefunden haben, mit einer sehr, sehr geringen Teilnehmerzahl zu tun hatten und, glaube ich, auch ein bisschen irritiert waren, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, die AfD ist damals natürlich dorthin gegangen, wo die Leute waren. Und das war und hat eben dort versucht, tatsächlich auch Pro Chemnitz, die das Ganze ja angeleiert haben, mit den Hools zusammen, eben auch irgendwie die Leute abzugraben. Und die stehen ja schon auch in Konkurrenz so. Und dann versucht natürlich die AfD, ein bisschen mehr auf seriös zu machen als Pro Chemnitz. Die haben das nie versucht und sind eben auch eine Rechtsradikale. Das haben sie auch vom Verfassungsschutz bestätigt bekommen, Truppe, die da auch sich keine Platte macht, da irgendwie seriös sein zu wollen, hat man manchmal den Eindruck. Und der AfD versucht das aber und hat sich da jetzt, ist auch ein bisschen auf Distanz gegangen. Die Angehörige des Opfers haben auch gesagt, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir finden es nicht gut, dass er jetzt diesen Aufmarsch ein Jahr danach macht. Wir wollen das nicht. Und Pro Chemnitz hat es trotzdem gemacht und AfD ist da eher näher dran. Also auch persönliche Beziehungen gibt es da zwischen AfD-Leuten und Teilen der Verwandtschaft des Opfers.
Wenn wir nochmal bei den Neonazi-Strukturen in Chemnitz bleiben, da haben wir uns ja vor einem Jahr schon unterhalten, auch anlässlich eben genau dieses an einem Wochenende vollzogenen Schulterschlusses und auch anlässlich einer Festnahme von Mitgliedern der Neonazi-Gruppe Revolution Chemnitz. Im Oktober vergangenen Jahres wurden da Mitglieder festgenommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt da wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung und die Mitglieder, die waren mit Quarzhandschuhen durch Chemnitz gelaufen, hatten Ausweise von Nichtdeutschen kontrolliert. Damit sind sie erst.
So viele, ich weiß sogar, so Schutzwesten, stichsicheren Schutzwesten, Teaser. Also es war schon ein ganzes Arsenal, was die mitgeschleppt haben. Also es war schon recht militant.
Und zudem sollen sie auch einen Anschlag zum 3. Oktober geplant haben, um eine rechte Systemwende herbeizuführen. Das Ganze führte dazu, dass da nun der Generalbundesanwalt Anklage gegen 8 Mitglieder von Revolution Chemnitz erhoben hat. Das ist die Berichterstattung aus diesem Jahr von Ende Juni. Wie steht es da um diese Gruppe? Wie verortet ist die noch oder überhaupt in Chemnitz, in den Neonazi-Strukturen? Was weißt du da?
Also ich weiß, dass ein Teil der Leute relativ bekannte, aktive Neonazis sind, die auch schon früher in anderen Zusammenhängen Ärger gemacht haben. Also Sturm 34 erinnert man sich vielleicht noch so, das war vor 10, 12 Jahren. Staaten, die vor allem so die Mitweida-Richtung terrorisiert, haben dort auch Angriffe auf insbesondere Imbissbuden oder haben Stärke gezeigt in der Stadt und sind auch verboten worden offiziell vom Innenminister vom Freistaat Sachsen. Und da gibt es Überschneidungen. Es sind keine unbeschriebenen Blätter, die das gegründet haben und denken, dass ihre Zeit jetzt gekommen ist. Also insbesondere eben mit diesen ganzen Aufmärschen letztes Jahr, was ja jetzt erstmal mit 8000 Leuten so eine riesige Demonstration hat Chemnitz von Rechtsextremen noch nie gesehen. Und das war natürlich was, womit, glaube ich, auch alle beflügelt waren und von der eigenen Stärke überzeugt waren. So, und das hat natürlich, glaube ich, auch die Leute dazu angespornt, jetzt aktiver zu werden, militanter wieder zu werden und aus der Deckung rauszukommen, wo sie sich ja doch ein bisschen reinhalten mussten, weil es eben schon auch zum Teil Strafe, Vorstrafen gab und so. Ja, das Ganze geht eben nahtlos dann über in diese harten Fußballhools, rechten Fußballhools und sowas. Das hängt schon in Chemnitz alles ganz schön zusammen.
Mhm. Rechte Hools vom FC Chemnitz, Chaotic Chemnitz, waren da an vorderer Front bei den Protesten, haben die auch mit angestoßen vor einem Jahr in Chemnitz. Und im Zuge dessen kam es ja dann vermehrt zu Angriffen auf Restaurants mit migrantischen Besitzern. Wie ist denn da nun eigentlich die Stadt und die Stadtgesellschaft damit umgegangen, also mit sozusagen auch den Folgen von den rechten Aufmärschen und den Übergriffen, die es daraufhin in den folgenden Wochen und Monaten gab?
Na, zum einen gibt es schon einen gewissen Ermittlungsdruck. Also tatsächlich sind ja auch einige Verfahren inzwischen an höhere geordnete Instanzen übergeben worden. Dadurch ist, glaube ich, auch der Ermittlungsdruck ein bisschen höher, als wenn das hier immer alles in Sachsen oder in Chemnitz behandelt wird. Und die Stadt selber hat schon versucht, mit Bürgerfesten, mit Großaktionen, mit Plakatkampagnen zum einen nach außen zu zeigen, Chemnitz ist jetzt nicht so, wie man alle denken, ein durchgehendes Nazi-Nest. Aber zum Teil ist das auch was sich an die eigenen Bürger wendet und sagt, ihr seid doch nicht so, Leute, kommt mal aus der Deckung. Und da passiert schon eine ganze Menge, finde ich. Aber das ist auch so ein bisschen komisches Gefühl, es ist trotzdem. Also ich verstehe auch Leute, die sagen, mir ist das hier, das ist zu heiß. Das ist irgendwie, das ist noch unentschieden. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen oder die Schlacht ist noch gar nicht so richtig zu Ende geschlagen. Die Nazis haben ja schon ihren Einfluss, immer noch. Aber sie sind erstmal wieder abgetaucht. Und was man auch bei dem ganzen Blick auf das letzte Jahr nicht vergessen sollte, gerade die Fußball-Hools haben ihre ganzen Freunde aus Cottbus, aus Leipzig, aus Zwickau, aus Dresden zusammengetrommelt, um hier eben auch so martialisch aufzumarschieren und sind dann eben mit denen auch nachts, nachdem all die Demonstrationen vorbei waren, losgezogen. So, also es ist schon auch so ein Schulterschluss zwischen rechten Hools verschiedener Vereine, die schon immer auch miteinander arbeiten, wie überhaupt die Chemnitzer Szene ganz gut vernetzt ist. Das hat sich auch bei dieser Revolution Chemnitz gezeigt. Die sind in einem Netzwerk von 350 Leuten fest integriert, das es schon eine ganze Weile gibt und das ist ein republikweites Netzwerk von Rechtsterroristen. Also da ist es ganz andere Sachen auch republikweit noch geplant gewesen.
Und weil du sagst, Neonazis haben da auch heute noch eben ihren Einfluss, der hat sich eventuell ja auch in dem Urteil niedergeschlagen, das da vergangenen Donnerstag gefällt wurde von dem Landgericht Chemnitz, so zumindest einige kritische Stimmen. Vielleicht, was ich damit meine, heute ist ja der Jahrestag des Messerangriffs auf Daniel H. Und das Landgericht Chemnitz hat nun vergangene Woche den Geflüchteten Ala S. zu 9,5 Jahren Haft, also Gefängnis, verurteilt. Und das Gericht sah es damit als erwiesen an, dass Ala S. der Täter des Messerangriffs war, trotz dünner Beweislage. Dünne Beweislage bedeutet,
sehr dünner Beweislage.
Genau, also es wurden da keine DNA-Spuren gefunden. Ala S. Beteuert seine Unschuld. Zudem gibt es nur einen Zeugen, der auch noch vor Gericht sich widersprüchlich geäußert hat. Nun habe ich in der Zeit einen Kommentar von Christian Bangel gelesen unter dem Titel Im Zweifel für den Mob und darin schreibt er, dass man glauben könnte, das Gericht habe aus Angst vor der Straße entschieden. Also er sieht die sogar Demokratie in Gefahr, wenn Gerichte im Zweifel nicht für den Angeklagten entscheiden, sondern sich stattdessen von der politischen Stimmung leiten lassen. Also eine politische Stimmung, die erneute rechte Aufmärsche wie vor einem Jahr in Chemnitz nicht gebrauchen kann, so eine Woche vor der Wahl in Sachsen. Und damit meint er vor allem auch eine Aussage von der Chemnitzer Oberbürgermeisterin. Und damit würde die Justiz letztlich vor den Rechten zurückschrecken. Wie bewertest du diese Diskussion um das Urteil, das da am Landgericht Chemnitz gefällt wurde und das, wie man in Chemnitz jetzt darauf blickt, auf das Urteil?
Naja, es gibt natürlich eine ganze Menge Leute, das sieht man. Also ich habe mir mal die Kommentare bei Freie Presse und bei Morgenpost angeguckt, als dieses Urteil sozusagen dann amtlich war und die Zeitungen das vermeldet haben. Und da kommt natürlich eine ganze Menge Genugtuung von Leuten zum Tragen, die sagen, richtig so, der muss noch viel länger verschwinden und lauter sowas. Wenn man sich natürlich anguckt, was eigentlich an Fakten da ist, kann man sagen, das Urteil kann nie so funktionieren und wird mit Sicherheit in der nächsten Instanz oder in der übernächsten Instanz kassiert werden. Und aus dieser Sicht denkt man eben auch, das ist was für die Landtagswahl. Also ich gehe fest davon aus, dass das im Zuge Ruhe vor der Landtagswahl und vor der Versuch, zum einen der staatlichen Institutionen Härte zu zeigen, also auch diesen immer wieder formulierten Sicherheitsempfinden der Rechten und der sehr konservativen Leute entgegenzukommen, zu sagen, wir zeigen hier Härte, Messerstecher weg, eingesperrt auf ewig lange, und eben dem, wir brauchen jetzt nur noch 1000 rechte Demonstrationen wieder vor der Landtagswahl. Das sieht so offensichtlich danach aus, auch wenn das natürlich niemand aussprechen wird. Das wird daneben gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Urteil Bestand hat. Aber das ist dann alles nach der Wahl und da glaube ich, das wird so nicht funktionieren, dieses Urteil.
Man ist da ja auch schon von Seiten des Anwalts von Alaes in
Revision
ja, genau, gegangen.
Also die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, sagen auch alle, das wird durchgehen, die Revision. Also wenn nicht in der nächsten Instanz, dann in der übernächsten spätestens. Also das, und wahrscheinlich aber schon in der nächsten Instanz, weil die Beweislage, es gibt keine Fingerabdrücke. Es gibt, wie gesagt, eine Zeugenaussage aus einer sehr großen Entfernung, wo überhaupt nicht genau klar war, wer ist von den drei Leuten, die bei Daniel H. Dabei standen. Es gibt Fingerabdrücke von den Flüchtigen. Also es gibt ja einen, da, von denen gibt es faktisch alles. Und da passt auch das Vorstrafenregister ein bisschen dazu. Aber den haben sie nicht. Und dafür muss eben jemand anders jetzt erstmal büßen. So sieht's aus, von außen betrachtet.
Und wie blickt man jetzt eigentlich von Radio T aus oder wie blickst du vor dem politischen Hintergrund, was sich in Chemnitz abspielt oder in Sachsen, jetzt auf die Landtagswahl?
Tatsächlich hat uns vor allem die Kommunalwahl natürlich, liegt uns noch schwer am Magen, die ist ja noch nicht so lange her und jetzt hat es den ersten Stadtratssitzungstag gegeben und sind gleich mit voller Kanne CDU und AfD und Pro Chemnitz haben eine gemeinsame Sache gemacht und im Jugendhilfeausschuss gewählt, der extrem konservativ und kirchlich ist und haben so die ganzen bisher auch immer mit im Boot fahrenden Vereine, die eben andere Spektren repräsentieren, rausgeschmissen. So, das geht schon gut los und da kann man sich dann auch vorstellen, wenn die Landtagswahl ähnlich ausgeht, wie das dann auf Landesebene abgeht. Also das macht jetzt nicht viel Freude und es gibt ja auch Leute, die sagen, wir hauen hier ab. Das kann ich verstehen halt so. Es bringt bloß halt wahrscheinlich nichts, hier alles im Stich zu lassen.